Willkommen zurück im Guidecom Tech Talk. Heute mit einem Gast aus Hamburg. Bei mir sitzt Stefan Spresny. Ich denke, man kann immer noch sagen, frisch gebackener Bereichsleiter Kredit und Recht bei der Hamburger Sparkasse. Herr Spresny, schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich gerne selbst kurz ein wenig vor.
Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Stefan Spresny. Der Nachname der Buchstabenkonstellation ist ein wenig kompliziert. In der Tat, frisch gebacken. Im Januar bin ich als Bereichsleiter ernannt worden. Jetzt für ein Jahr noch gemeinsam mit meinem Kollegen Olaf Maybe in der Verantwortung für den Bereich Kredit und Recht, klassische Marktfolge mit Rechtsberatung hier in der Hamburger Sparkasse und ab dem nächsten Jahr dann in der alleinigen Verantwortung, so dass wir einen geplanten und guten Übergang haben. Wer bin ich? Ich glaube, das kann ich ganz kurz machen. Ganz klassischer Weg in der Sparkassenorganisation bei der Hamburger Sparkasse gelernt, den Sparkassenbetriebswirt besucht. Ich war in der Filiale Privatkundenberater, bin dann ins Kreditgeschäft gewechselt, durfte dort ganz viel erleben und lernen. Kleiner Abstecher in die Revision, war bei einer anderen Sparkasse, habe dort bereits einmal eine Marktfolge in einer kleineren Sparkasse verantwortet und bin vor 5 Jahren zurückgekommen zur Hamburger Sparkasse. Und auch da haben wir uns jetzt im Laufe der Zeit kennengelernt, den Guidecom insbesondere kennengelernt, über das Projekt, das ich verantwortet habe, Zukunft Kredit Jetzt, haben wir die Guidecom-Lösung Service Cockpit eingeführt.
Alles klar, dann vielen Dank für den kleinen Einblick. Bei Ihrem Hintergrund und gerade auch Ihrer aktuellen Position oder generell Ihrem Hintergrund in der Marktfolge wird es wahrscheinlich weder Sie noch die Zuhörerinnen und Zuhörer wundern, dass wir Digitalisierung heute aus dem Blickwinkel der Marktfolge und sicherlich auch mit einem Blick auf Regulatorik unter die Lupe nehmen. Bevor wir dort einsteigen, habe ich Ihnen allerdings wie jedem Gast 5 Schnellfeuerfragen mitgebracht, die so ein bisschen persönlicher sind, um die Person hinter dem Jobtitel etwas kennenzulernen. Ich würde mal direkt losschießen mit der sehr Hamburg-spezifischen. Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
Franzbrötchen.
Hätte ich jetzt, wobei, kommt auf den Fisch an, aber ja, auch eher der süße Zahn. Dann Ihr meistgenutzter Emoji.
Zwinker-Smiley.
Alles klar. Handschrift oder Tastatur? Also wahrscheinlich, jeder nutzt die Tastatur wahrscheinlich mehr, aber wenn Sie es sich aussuchen müssten, was würden Sie nehmen?
Handschrift. Ganz eindeutig. Ich darf seit kurzem bei so einer Family and Friends Phase mitmachen zu OneNote und ich liebe es wieder mit dem Apple Pencil zu schreiben.
Ach so, aber dann tatsächlich mit dem Pencil, sodass es digital übertragen wird. Ich schweife jetzt vollkommen ab. Wird das denn dann als normale Computer-Blockschrift dargestellt oder sind es wirklich handschriftliche Notizen, die man dann auch noch entziffern muss? Nur in diese Seite.
Wirklich handschriftliche Notizen, die insbesondere meine Referentin dann entziffern muss. Für mich sorgt das deutlich für Geschwindigkeit. Ich kann mich gut daran erinnern, was ich mir als Notiz aufgeschrieben habe, weil ich da ein sehr bildhaftes Gedächtnis habe. Es funktioniert aktuell noch nicht. Privat hat das schon geklappt auf meinem privaten Rechner, dass aus meiner Handschrift Maschinenschrift wird.
Setzt voraus, dass man eine sehr gut lesbare Handschrift hat.
Genau.
Dann würde ich fragen, die beste Art nach der Arbeit zu entspannen?
Die beste Art nach der Arbeit zu entspannen ist vielleicht ein Besuch in der Elbphilharmonie. Da bin ich durchaus regelmäßig. Das ist wirklich sehr entspannt und manchmal bei klassischer Musik nicke ich auch kurz weg. Und ansonsten mag ich es ganz gerne, einmal um die Alster zu joggen.
Ich hätte jetzt eigentlich als letztes gefragt, ein Buch, das jeder einmal gelesen haben sollte. Aber wenn Sie die Elbphilharmonie und klassische Musik schon angesprochen haben, muss ich dann danach fragen, das Lieblingsstück.
Ja, das wird Sie überraschen. Also ich habe tatsächlich 2 Abonnements in der Elbphilharmonie, klassische Musik. Und ich habe gar keine Ahnung von Musik. Und könnte jetzt auch gar kein konkretes Stück sagen. Ich kann sagen, was mir sehr gefällt, wenn ich es erlebe. Und kann es in dem Moment genießen, bin aber nicht derjenige, der jetzt eine gute Kritik dazu äußern kann und bin selber ganz fasziniert, wenn ich am nächsten Tag im Hamburger Abendblatt die Kritiken lese, was denn der Redakteur dort rausgehört hat oder nicht rausgehört hat, ist mir nicht möglich. Ich genieße es und ich genieße den Moment und von daher würde ich selbst vom Buch auch nicht sagen können, das muss man unbedingt gelesen haben, sondern
habe einzelne Sequenzen, die ich mir immer ausziehe.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Tatsächlich ist die Schwester meiner Partnerin auch Musical-Darstellerin und natürlich geht man dann auch in diese Aufführung und hört sich das an und denkt sich, das klingt schon gut, aber da fachlich das beurteilen oder rezensieren zu können, da bin ich auch weit von entfernt. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die kleinen persönlichen Einblicke. Dann würde ich jetzt zu den fachlichen Themen kommen. Wie allen Gästen habe ich Ihnen drei Thesen mitgebracht und bin gespannt, was Sie dazu sagen und was wir dann im Gespräch dazu sagen. Ich fange direkt mit der ersten an. Digitalisierung ist doch viel zu oft einfach nur ein Transfer von Papier zu PDF und das ist zu wenig.
Das ist aus meiner Sicht bis zum heutigen Tage der Fall, wenn ich insbesondere an unsere Kreditprozesse denke. Ich hatte, man hat ja eben gesagt, wir haben das große Projekt Zukunft Kredit jetzt bei der Hamburger Sparkasse durchgeführt, haben uns alle Kreditprozesse angeschaut und immer wieder ist es eine Herausforderung, wie ich Informationen vom Papier, und Papier jetzt im übertragenen Sinne auch ein PDF, in die Weiterverarbeitung bekomme. In der Regel ist es halt wie früher ein Dokument. Ich hatte einen Aktendeckel früher und habe das Papier hin und her geschlagen. Jetzt bekomme ich es über andere Medien, habe aber die einzelnen Dokumente und viel zu häufig ist es noch der Fall. Und ich glaube, da sind wir nicht exklusiv bei der Hamburger Sparkasse, sondern es trifft ganz viele. Der Fall, dass ich als ein Kollege das Papier nehmen muss und Informationen von diesem Papier, da ist ein PDF oder eben echtes Papier, übertragen muss in weitere Systeme, also in unser Kernbanksystem oder in andere Informationsmedien, um daraus etwas zu machen. Es gibt, zumindest fällt mir jetzt gerade nichts ein, gibt noch nichts, was automatisiert diese Informationen strukturiert und zusammenführt. Wir haben da jetzt die ersten Schritte durch die Einführung der Sparkassen-KI, die uns helfen wird, genau das besser zu verarbeiten, auch in den Weiterentwicklungen. Das ist schon sehr leistungsfähig, braucht aber noch einen Moment. Und vielleicht ein ganz konkreter Use Case. Gewerbliche Mietverträge müssen geprüft werden in der Marktfolge. Man muss sich anschauen, weil es kommt in der Regel auf den Cashflow drauf an. Und der Cashflow ist vertraglich unterlegt mit einem Mietvertrag. Wir haben eine Checkliste. Und wir prompten mit dieser KI die Checkliste mit dem gewerblichen Mietvertrag. Und die KI sucht uns das zumindest schon mal raus und fasst zusammen, was wir uns anschauen müssen. Aber ansonsten ist es Ihre These bedauerlicherweise noch. Papier wird eigentlich nur digital. Es muss trotz alledem von den Menschen übertragen werden in weitere Systeme. Und der Kopf und der Mensch muss es darstellen, strukturieren.
Dann ist natürlich so ein bisschen der Knackpunkt oder die Frage, die ich mir stelle, woran liegt das? Was hemmt Digitalisierung? Also es ist sicherlich nicht nur in der Marktfolge so, aber was hemmt Digitalisierung in der Marktfolge?
Dass Systeme, also ich bin jetzt nicht der Experte, was IT angeht, aber dass Systeme, die Daten und Informationen, die auf PDFs und sonstigen Dokumenten vorhanden sind, nicht gut weiterverarbeiten können in den Systemen, die es dann am Ende braucht, zum Beispiel auch für in der Bank, Meldewesen und sonstige Informationsaufbereitung, diese Verarbeitung, die findet noch nicht statt. Das muss immer ein oder sehr regelmäßig ein Mensch übertragen. Das ist, glaube ich, das wesentliche Hemmnis, dass da Informationen sind auf Bildern, PDF, und das nicht maschinenlesbar, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, und dann weiterverarbeitet werden kann. Das ist der größte Knackpunkt, dass die verschiedenen Systeme auch nicht zusammenarbeiten.
Gehen wir jetzt mal davon aus, wir sind in einer idealen Welt, wo das der Fall ist und die Marktfolge ist durchdigitalisiert. Woran merkt man, dass Digitalisierung erfolgreich ist? Also an welchen Faktoren würden Sie festmachen und sagen, hier hat uns Digitalisierung wirklich geholfen? Ist es die Qualität der Ergebnisse? Ist es die Zeit, dass es einfach schneller geht?
Das sind genau diese Dimensionen. Einerseits bin ich davon überzeugt, erfolgreiche Digitalisierung und erfolgreiches Management der Datenqualität, und das hat möglicherweise was mit KI zu tun, das hat aber auch etwas damit zu tun, wie gut und sauber können Informationen von A nach B in unsere Kernbanksysteme übertragen werden, dass die Qualität deutlich zunimmt, also Datenqualität nimmt deutlich zu. Wenn wir eine hohe Datenqualität haben, dann gelingt es uns, in einer hohen Qualität beispielsweise Dokumentation vorzunehmen, in Kreditverträgen, in Sicherheitenverträgen, da können einfach keine Fehler mehr entstehen. Das merkt der Kunde. Das wird ein Aspekt sein, Qualität, die nach draußen geht, aber auch Qualität im Übrigen nach draußen zu unseren Kunden und Kunden. Das ist der Zweck unseres Seins. Und der zweite Zweck ist, wir sind eine hochregulierte Branche und bei uns, wir sind beaufsichtigt von der Europäischen Zentralbank, besteht ein hohes Interesse der EZB, eine hohe Datenqualität in allen relevanten Meldungen zu erhalten. Auch das wird ein Merkmal sein für erfolgreiche Digitalisierung. Und darüber hinaus Geschwindigkeit, hatten Sie eben gerade angesprochen. Geschwindigkeit ist auch ein relevanter Aspekt. Nicht jeder Kunde erwartet beim großen Immobilienprojekt oder bei einer Betriebserweiterung, dass die Bank innerhalb von einem Tag eine Kreditentscheidung trifft und sagt, so können wir uns vorstellen, können wir uns nicht vorstellen. Aber in Gänze, wenn Informationen besser, einfacher aufbereitet, verarbeitet werden können, es fängt an beim Jahresabschluss, bei der betriebswirtschaftlichen Auswertung, aber auch Planszenarien, wenn die gut in den System erstens übertragen werden können und dann auch möglicherweise gestresst werden können, damit wir analysieren können, Bewertungen abgeben können, plus Verarbeitung in den Rating-Systemen, führt das zu einer deutlichen Erhöhung der Geschwindigkeit, nämlich die Daten werden schneller verarbeitet und können schneller bewertet werden, und dann führt das dazu, dass Kundinnen und Kunden von uns sehr viel schneller eine Information erhalten können wir uns gut vorstellen. Also wir würden das Projekt gerne begleiten, plus Erhöhung der Geschwindigkeit zur Erstellung der Vertragsdokumentation, Kreditverträge, Sicherheit, Ähnliches.
Alles klar. Das ist ein sehr gutes Schlusswort für These 1. These 2, wir haben uns gerade schon kurz dem Thema Regulatorik angenähert. These 2 geht da ein wenig tiefer rein. Ich würde mal als These in den Raum stellen, Regulatorik ist kein Bremsklotz, sie ist der stärkste Digitalisierungstreiber.
Also es fällt mir etwas schwer zu sagen, dass Regulatorik kein Bremsklotz ist. Ganz generell, meine Einschätzung, Regulatorik ist wichtig und auch richtig in unserer Branche. Bin ich auch vollends davon überzeugt. Ich glaube dennoch, dass die Regulatorik teilweise, wenn ich auf unser Geschäftsmodell schaue, deutlich übers Ziel hinausschwingt, hinsichtlich der Anforderungen, der Notwendigkeiten, die wir zu erfüllen haben. Und das einmal vorweggeschickt. Und dann muss ich dem oder möchte ich dem auch durchaus zustimmen im positiven Sinne, dass Regulatorik uns auch in den vergangenen Jahren geholfen hat, mit Blick auf Digitalisierung, weil es gibt einen Rahmen, in den wir uns bewegen und dahin entwickeln müssen. Und bestimmte Entwicklungen hätten mit Sicherheit länger gedauert, wenn es nicht den Rahmen mit Fristen seitens der Regulatorik gibt, ohne konkret auf einzelne Beispiele einzugehen. Ja, es ist ein Beschleuniger und teilweise auch eine Hilfestellung mit der Einschränkung, dass ich davon überzeugt bin, dass die Regulatorik sehr viel, sehr zu umfangreich in Gänze ist, was eine Sparkasse, auch wenn wir groß sind als Hamburger Sparkasse, eine Sparkasse mit ihrem Geschäftsmodell trifft.
Kann man dann sagen, so mit Blick auf den Arbeitsalltag von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen, in dem Kontext schon eher eine Bürde oder eine Last, weil es einfach sehr viel ist, auf das man achten muss, aber so aus übergeordneter strategischer Perspektive, ein Motor auch für saubere Prozesse, weil es einen ein wenig dazu zwingt, eine saubere Datengrundlage zu haben und eine technische Nachvollziehbarkeit zu liefern?
Also primär haben wir selber das größte Eigeninteresse, gar nicht regulatorisch bedingt, das größte Eigeninteresse, eine hohe Datenqualität zu haben, weil das am Ende dafür sorgt, dass wir unsere Kundinnen und Kunden optimal bedienen können. Und das ist elementar und auch selber das höchste Eigeninteresse, eine hohe Datenqualität zu haben, wenn ich an unsere Risikomanagement- und Risikosteuerungssysteme denke. Da haben wir als Unternehmen Hamburger Sparkasse das primäre Interesse. Und die Regulatorik aus meiner Sicht ist dann der zweite Punkt und der zweite Aspekt, dass wir natürlich die regulatorischen Rahmenbedingungen sauber erfüllen wollen mit sauberen Daten, die auch gut weiterverarbeitet werden können und bewertet und beurteilt werden können von unseren Aufsehern. Aber der elementare Aspekt, unser Geschäft, fußt darauf, dass wir gute Daten haben in einer
guten Verfügbarkeit und Nutzbarkeit.
Also der Druck, der dann durch Vorgaben wie zum Beispiel von der EZB kommt, schon eher hinderlich als hilfreich, weil sie sowieso an dem, was dieser Druck dann erzeugen möchte, sowieso schon ein Eigeninteresse haben?
Sie fragen ja mal explizit nach. Der Druck, der ist teilweise hinderlich und ist eine Bürde, weil das trifft auf enge Ressourcen. Sie brauchen bestimmte Kompetenzen, entweder bei uns im Haus selber, als Hamburger Sparkasse. Und das sind Engpassressourcen bei Kolleginnen und Kollegen, die mit hohen Datenmengen, mit Datenqualitätssicherungsmaßnahmen sich beschäftigen, haben nicht alle diese Kompetenzen. Völlig normal. Von der trifft auf Engpassressource bei uns. Und wir arbeiten ja mit der Finanzinformatik zusammen als unserem zentralen Dienstleister, Rechenzentrumsdienstleister, der Kernbanksysteme und weiteren Dienstleister in der Sparkassenfinanzgruppe. Und auch da sind es überall Engpassressourcen, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man sich die Vorgaben des Regulators anschaut, die nehmen in einer hohen Geschwindigkeit zu in den letzten Jahren. Und von daher ist es teilweise auch eine Bürde hinsichtlich den Systemen, die es dafür braucht und der Kolleginnen und Kollegen, die das handeln.
Das hatte ich tatsächlich nicht als Frage vorgesehen, aber rein aus Interesse, können Sie sagen, warum das zugenommen hat? Gibt es da irgendwie äußere Faktoren, die das begünstigen, dass es mehr geworden ist?
Einerseits ist es, glaube ich, eine gefühlte Situation, die wahrscheinlich gar nicht belegbar ist, weil es einfach ein sehr viel mehr an Regulatorik in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geworden ist in unserer Branche und dann ein hohes Interesse an granularer Datenverfügbarkeit, weil mit mehr Daten kann mehr analysiert werden, mehr betrachtet werden, mehr vielleicht auch simuliert werden. Und ich habe den Eindruck, dass einfach statt eines Datenpunktes, wenn ich mal 10 Jahre vielleicht zurückschaue, aus diesem einen Datenpunkt, vielleicht zu einer Immobilie, 10, 15, vielleicht noch mehr Datenpunkte geworden sind, die von Relevanz sind, einmal für uns als Unternehmen, aber auch perspektivisch für eine Aufsicht hinsichtlich der Bewertung unseres Sicherheitenportfolios. Allein wenn man die Nachhaltigkeitsaspekte zusätzlich mit berücksichtigt bei einer Immobilienfinanzierung, sind es diverse Datenpunkte aus einem Energieausweis oder anderen Informationsquellen, die an diesen Datenkranz Immobiliarsicherheit zusätzlich mit ranzuheften sind.
Eben. Also wird auch da komplexer durch eigentlich die gute Sache, dass mehr Datenpunkte verfügbar sind. Leider etwas paradox.
Ja, genau.
Ich würde dann den Bogen zur These 3 schlagen. Ich denke, wenn man über Digitalisierung und auch Regulatorik spricht, kommt man inzwischen um das Thema KI nicht mehr herum. Daher würde ich mit meiner letzten These genau in diesen Themenblock eintauchen. Und zwar jetzt vom strategisch-regulatorischen Rahmen direkt in die operative Praxis. Den klassischen Sach- bzw. Facharbeiter wird es in der Marktfolge in 3 bis 5 Jahren nicht mehr geben.
In 3 Jahren weiß ich nicht. In 5 Jahren würde ich dem eher zustimmen. Wir sehen eine wirklich extrem wachsende Möglichkeit und vor allem auch Fähigkeit mit der KI und nicht nur mit unserer eigenen Sparkassen-KI, sondern wenn man schaut, was so in der Welt gerade passiert und was man im Handelsblatt und auch in anderen Publikationen so lesen kann zu KI, ist ja in aller Munde, was geht, was teilweise meine persönliche Vorstellungskraft auch fast übersteigt, bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Technologien in absehbarer Zeit deutlich mehr Einzug erhalten. Dann immer mit der Einschränkung regulatorisch. Wir müssen selbstverständlich die Regulatorik berücksichtigen und wir müssen eben da aufpassen, was eine KI dann halt macht oder auch nicht macht. Wir kennen auch, und das können wir in allen Medien lesen, die Risiken der KI. Und da heute ist es so, und ich hoffe auch in Zukunft, dass Menschen mit einem wachen Blick und mit Sachverstand auf die Ergebnisse einer KI aufschauen müssen und dass die KI möglicherweise etwas mehr als Assistenz, aber dass die KI uns unsere Arbeit erleichtert, vereinfacht, Entscheidungen möglicherweise mit vorbereitet durch gute Strukturierung, aber den Menschen nicht ersetzen wird. Denn bestimmte Vernetzung, meine Überzeugung, kann der Mensch nur gut vornehmen und dann auch zueinander bringen. Und alles in Zahlen 0 und 1, am Ende ist es ja alles 0 und 1, abzubilden. Ich glaube, das wird schwierig und das wird auch der Komplexität unserer Kundinnen und Kunden, also der Geschäftsmodelle unserer Kundinnen und Kunden, nicht gerecht. Es gibt eine Unternehmerpersönlichkeit, es gibt einen Unternehmer oder eben auch im Privatkundengeschäft gilt es genauso oder bei der privaten Baufinanzierung. Es gibt Persönlichkeiten und das können Menschen gut einwerten. Menschen können gut bewerten, guter Unternehmer, nicht so ein guter Unternehmer. Gerade in Krisenzeiten ist das auch ein Grund, warum ein Unternehmen erfolgreicher ist als ein anderes Unternehmen. Und da gehört auch ein gewisses Risiko mit dazu. Ein Risikonahme, das ist im Übrigen ja auch ein Kerngeschäft der Bank, nämlich Risiko zu nehmen, damit verdienen wir unser Geld. Von daher wird KI uns unterstützen, ist auch wichtig, das ist nochmal eine Wiederholung, auch das steht überall. Es wird zunehmend schwerer, Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, um alle Stellen zu besetzen. Von daher brauchen wir die Unterstützung der KI und das gilt, der Arbeitsplatz des Kollegen in der Sachbearbeitung oder auch in der Analyse, der wird sich verändern, der wird sich aber zusammen mit der KI verändern. Ich glaube, es wird selbstverständlich sein, für jeden, für jede Kollegin, für jeden Kollegen in den nächsten Jahren mit dem persönlichen Helfer KI zusammenzuarbeiten. Und der Mensch wird das Besondere sein, das wird uns auch differenzieren als Hasper von anderen. Das wird uns differenzieren im Wirken und beim Erfolg bei unseren Kundinnen und Kunden. Und da alles zusammenzubringen zu guten Kreditentscheidungen, wir sprechen über Marktfolge, für gute Kreditentscheidungen, aber auch für gute Risikoentscheidungen und auch für Entscheidungen, ich sprach gerade davon, was differenziert guten Unternehmer von einem oder gutes Unternehmen von einem weniger guten Unternehmen, gerade in schwierigen Zeiten den Unternehmungen zu helfen, gut durch schwierige Phasen durchzukommen. Denn das ist ein Stück weit auch die menschliche Komponente und die Einschätzungsfähigkeit der Expertinnen und Experten. Wer heute kann, das die KI nicht. Die KI hat nicht diese weichen Komponenten.
Tatsächlich haben Sie meine nächsten 3 Fragen schon sehr umfassend und ansatzlos beantwortet. Ich wollte eigentlich fragen, was menschlich bleibt und ob die menschliche Note, die bestehen bleibt, dann für die Sparkassen am Markt auch ein Differenzierungsfaktor gegenüber zum Beispiel Fintechs ist, die vollkommen auf KI setzen. Ich denke, da haben Sie schon sehr ausführlich gesagt, wie das der Fall sein wird. Dann würde ich fragen, wir hatten gesagt, der klassische Sach- und Fachbearbeiter in den nächsten 3 bis 5 Jahren in der Form nicht mehr, aber der Mensch bleibt da in einer anderen Rolle. Welche Kompetenzen und Fähigkeiten werden denn dann wichtiger für die Menschen, die mit der KI arbeiten?
Ausgeprägteste Analysekompetenzen, ausgeprägte Kompetenzen, komplexe Sachverhalte, die von einer KI wahrscheinlich aufbereitet und strukturiert werden, zu bewerten. Erstens, alles enthalten, ist das plausibel? Es gibt ja gewisse Risiken, dass die KI möglicherweise mal etwas zu hinzudichtet, oder das wird wahrscheinlich besser werden, oder bestimmte Sachverhalte als nicht relevant darstellt. Das heißt, der Mensch muss das immer noch bewerten können. Und wenn ich jetzt bei Dokumentation bin, Kreditverträgen, Sicherheiten, Verträgen, insbesondere desto komplexer Kreditgeschäft ist und desto mehr Faktoren berücksichtigt werden müssen, zum Beispiel eine komplexe Betriebserweiterung, gibt so viele Sachverhalte, die beachtet werden müssen in einer Kreditvertragsdokumentation. Das muss ein Mensch sich nochmal anschauen. Ist das denn für den anderen verständlich? Jetzt mal angenommen, das Unternehmen, das wir finanzieren, hat auch eine KI und lässt alle Verträge über eine KI bewerten. Muss es einerseits die andere KI beurteilen können und verstehen können, aber vor allen Dingen muss es der Mensch, und da wird es ja auch der Mensch sein, der am Ende unternehmerische Entscheidungen trifft und Risiken eingeht, in der ja mit dem eigenen Vermögen auch zur Verfügung steht, muss es der Mensch verstehen. Und da reicht es nicht, dass eine KI mit einer KI kommuniziert, sondern KI bereitet vor, Mensch muss es verstehen, also bei uns der Kollege, die Kollegin, die es erarbeitet und bearbeitet. Und genauso ist es bei den Unternehmungen und auch bei den Privatpersonen. Der Mensch muss es noch verstehen, weil derzeitig, meine Einschätzung, ist es nicht so, dass wir Vertragspartner uns gegenseitig auf KI verlassen werden.
Also perspektivisch, auch in 10, 15 Jahren wird es nie so sein, dass eine KI eine Kreditentscheidung komplett ohne menschlichen, vielleicht nicht Input, aber ohne menschliche Prüfung trifft. Also ich dachte jetzt nicht in Richtung von Milliardenkrediten, aber gerade bei so in kleineren Kreditrahmen, wo es wahrscheinlich sehr viel Arbeit ist, wäre ja denkbar, dass man sagt, okay, solche Entscheidungen wie zum Beispiel in der Versicherung im Schadensbereich, dass da bis zu einer bestimmten Schadenssumme wird das einfach automatisiert durchgewunken. Das wird im Kreditwesen nicht dahin kommen.
In Privatdarlehen beispielsweise oder die private Baufinanzierung, die wird ja schon hinsichtlich der Kreditentscheidung stark unterstützt und mir ist wichtig, unterstützt. Im Übrigen ist es auch regulatorisch genauso notwendig, unterstützt, dass bestimmte Informationen aufbereitet werden, Einkommensfeld, beste Ausgaben oder auch Verschuldungsrelationen. Und das hat einerseits was mit Risiko für die Bank zu tun, aber auf der anderen Seite auch mit dem Schutz der Privatkundin, des Privatkunden vor einer Überschuldung. Bei Unternehmungen ist das etwas anders gelagert. Und ich will es mal so formulieren, ich hoffe sehr, dass wenn wir jetzt auf Perspektive 10, 15 Jahre, ich kann gar nicht einschätzen, was das jetzt ist. Das ist ja eine eigene Profession, Zukunftsforscher. Keine Ahnung, wie es in 10, 15 Jahren aussieht. Ich hoffe allerdings sehr, dass dann der Mensch weiterhin die relevante Institution, Person ist, die eine Kreditentscheidung trifft. Das ist die menschliche Komponente, die wird die Maschine wohl nicht übernehmen können, höchstens simulieren können. Die menschliche Komponente mit berücksichtigt und den ganzen Datenkranz eben gut miteinander vernetzt und es immer nach meiner persönlichen Einschätzung mit einer gewissen Individualität zu versehen, was gewichte ich jetzt gerade über für eine Kreditentscheidung und wenn ich im Privatkundenbereich mich vielleicht bewege, Wo würde ich auch mal ablehnen, einen Kreditwunsch ablehnen, um möglicherweise den Kunden auch vor etwas zu schützen, obwohl die Maschine sagen würde, ja. Und im Unternehmensbereich genauso, im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne. Und da müssen die Komponenten der zwischenmenschlichen Interaktion mit berücksichtigt werden. Also von der, ich wünsche mir sehr und hoffe sehr, dass der Mensch weiterhin die hohe Relevanz hat für Hirtenentscheid.
Also könnte man fast sagen, dass die Marktfolge der Zukunft trotz mehr KI und Digitalisierung menschlicher wird, weil die Routine dann automatisiert abläuft und der Mensch halt wirklich den wichtigen Part weiterhin übernimmt und mehr Zeit dafür hat?
Menschlicher werden würde ja bedeuten, dass wir heute nicht menschlich sind.
Menschlich bleiben.
Ja, dann genau, das ist also menschlich bleiben. Es arbeiten Menschen in den Markteinheiten, es direkt am Kunden und in der Marktfolge. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die helfen, erfolgreich am Kunden zu sein. Aber wir haben eben auch einen besonderen Blick, nämlich auf Risiko und Akkuratesse in den gesamten Kreditprozessen aufgrund dessen, was wir vorher schon diskutiert haben. Und die KI will sicherstellen, dass wir weiterhin unsere persönliche und menschliche Komponente mit einbringen können. Es wird helfen und es wird unterstützen, um weiterhin individuell die Kundenwünsche und Kundenbedürfnisse zu berücksichtigen, unter Beachtung regulatorischer Vorgaben, Datenqualitätsthemen, die zugenommen haben und zunehmen werden.
Ein besseres Schlusswort hätte ich mir eigentlich gar nicht wünschen können. Dann würde ich sagen, ich bin mit meinen Thesen durch. Haben Sie zum Abschluss noch eine Botschaft oder irgendetwas, was Sie loswerden möchten, sei es zum Thema KI, zum Thema Regulatorik, irgendeine Abschlussbotschaft?
Die Abschlussbotschaft. Optimalerweise hätte man sich auf so eine Abschlussbotschaft vorbereitet. Ich persönlich, und das wünsche ich mir von meinen Kolleginnen und Kollegen und auch allen darüber hinaus, dass wir uns immer ausreichend Zeit nehmen und dass wir auch eine gewisse Geduldigkeit haben im Lernen von neuen Technologien und im Umgang von neuen Technologien und nicht, wir haben ja hier auch über Thesen gesprochen, irgendwie so thesenbasiert etwas in die eine oder in die andere Richtung schieben, sondern gemeinsam uns auch eine KI und ich weiß gar nicht, ob es allgemein der übliche Spitzname ist, Skippy nennen wir hier im engeren Kreis unsere KI, unsere Sparkassen-KI, dem auch eine Chance geben und uns auch gegenseitig kennenlernen. Auch ich musste die KI, ich war Pilot, erstmal kennenlernen im Interagieren miteinander. Und ich mache die KI nicht menschlich, aber trotz alledem musste ich mit dieser Technologie erstmal lernen, umzugehen. Und ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig da immer Geduld geben, auch hinsichtlich der Erwartungshaltung mit neuen Technologien im Umgang.
Ich glaube nicht, dass das vorbereitet besser geworden wäre. Das ist eigentlich eine sehr schöne, offene Abschlussbotschaft. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das nette Gespräch.